Stell dir vor, du wirfst einem Ertrinkenden in so einer richtig tosenden See einen Rettungsring zu. Du zerrst ihn mit letzter Kraft an den Strand, rettest ihm also buchstäblich das Leben.
Mhm.
Und dann sagst du ihm, während er dann noch völlig keuchend im Sand liegt, also du sagst ihm, so, und jetzt leg mal gefälligst ganz aus eigener Kraft diesen riesigen Ozean trocken.
Ja, das ist ein völlig absurdes Bild.
Oder? Aber das ist exakt dieses völlig absurde, ja, fast schon brutale Paradoxon, auf das wir im hinteren Teil des biblischen Buches Jesaja stoßen. Zuerst gibt es da diese absolute bedingungslose Gnade und direkt danach kommt eine scheinbar völlig unmögliche Forderung nach vollkommener Gerechtigkeit.
Und genau an dieser Sollbruchstelle, da setzen wir heute an. Willkommen zu unserer heutigen tiefen Analyse. Wir stürzen uns heute nämlich in die analytischen Notizen des Theologen Dr. John Oswald.
Genau.
Er hat sich intensiv mit diesem echt dichten antiken Text aus Jesaja beschäftigt. Genauer gesagt die Kapitel 63 bis 66. Und unser Ziel ist es dabei, aus diesem Material die spannendsten Erkenntnisse über die menschliche Natur herauszuholen.
Wobei wir da kurz einschieben müssen, unser Ziel ist es nicht, hier irgendwie theologische Schützengräben auszuheben oder politische Positionen zu beziehen. Das überlassen wir schön anderen.
Absolut. Wir geben die Konzepte aus der Quelle völlig neutral wieder. Wir wollen ja die Gedankenwelt dieses Textes verständlich machen, ohne da jetzt Stellung zu beziehen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Um das kurz für dich einzuordnen. Wir kommen im Textverlauf ja gerade von einem gigantischen Hochplateau.
Richtig, Jesaja 60 bis 62.
Genau, das war so die Spitze. In den Kapiteln davor, also 40 bis 55, da hieß es Rettung durch reine Gnade. Das Volk Israel war im Exil, lag komplett am Boden. Und die Botschaft war ziemlich simpel. Ihr seid gerettet, einfach wegen dieser alten Verheißung an Abraham.
Ein reines Geschenk sozusagen.
Ja, genau. Ihr müsst nichts leisten. Aber jetzt, wo wir uns diese späteren Kapitel anschauen, geht es von diesem Plateau wieder hinab auf den ziemlich harten, staubigen Boden der Realität.
Weil plötzlich eben Gerechtigkeit und ein entsprechendes Verhalten gefordert wird und die Menschen scheitern daran kläglich.
Das ist genau der Moment, wo man sich fragt, wie soll das funktionieren? Das ist wie mein Beispiel mit dem Ertrinkenden. Du kriegst den Rettungsring der Gnade, aber sollst dann den Ozean trockenlegen.
Ja, die einfache Religion als Formel bricht hier komplett in sich zusammen. Also dieses Ich verhalte mich gut, deshalb muss Gott mich segnen, das funktioniert hier nicht mehr.
Aber wie löst der Text das Problem dann?
Er tut das mit einem Bild, das die damaligen Zuhörer vermutlich völlig komplett aus der Fassung gebracht hat.
Okay.
Das taucht direkt zu Beginn dieses neuen Abschnitts in Kapitel 63 auf. Die Rückkehr eines furchteinflößenden Kriegers.
Ja, das ist eine extrem wuchtige, auch ziemlich blutige Szenerie. Wir lesen da von einem Krieger, der aus Bosra kommt. Und jeder, der damals zugehört hat, wusste natürlich sofort Bescheid.
Bosra, genau.
Bosra war die Hauptstadt von Edom und Edom war der historische Erzfeind Israels schlechthin. Und dieser Krieger dort trägt Gewänder, die leuchtend rot sind. Der Text macht unmissverständlich klar, das ist kein Traubensaft von so einer ausgelassenen Weinlese.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist Blut. Er hat in einer Art kosmischen Kälte seine Feinde zertreten.
Und was hier faszinierend ist, wir müssen da auf einen historischen Stolperstein achten. Zu der Zeit, als dieser Textabschnitt für die Rückkehrer aus dem Exil relevant wurde, da existierte Edom als Nation überhaupt nicht mehr.
Echt nicht?
Nein, die Babylonier hatten das Reich längst ausgelöscht. Später haben dann die Nabatäer das Gebiet besiedelt. Edom war als reale militärische Bedrohung komplett von der Bildfläche verschwunden.
Warte mal, also kämpft dieser Krieger im Grunde gegen so eine Art Geisternation? Er schlägt da auf einen Feind ein, den es eigentlich gar nicht mehr gibt.
Exakt. Weil Edom hier, laut Oswald, gar nicht mehr geopolitisch gemeint ist. Es ist ein reines Symbol. Ein psychologischer Avatar, wenn du so willst, für den wahren Feind der Judäer.
Und der wäre?
Ihre eigene Sünde. Ihre innere Verdorbenheit und diese tiefsitzende Unfähigkeit, die geforderte Gerechtigkeit im Alltag wirklich zu leben.
Ah, okay.
Und das führt zu der wohl größten theologischen Pointe in diesem Abschnitt. Oswald fragt, wessen Blut klebt da eigentlich an den Gewändern dieses Kriegers?
Naja, das Blut seiner Feinde, dachte ich.
Im ersten Moment ja. Aber wenn dieser von Gott gesandte Krieger die Sünden seines eigenen Volkes auf sich nimmt, sich also mit ihnen identifiziert und zur Sünde wird, dann ist es letztlich sein eigenes Blut, von dem er bedeckt ist.
Moment, Moment, da komme ich jetzt logisch nicht ganz mit, ne? Wenn er mit seinem eigenen Blut übersät ist, dann bedeutet das doch, dass er schwer getroffen wurde.
Mhm.
Hat er den Kampf da nicht eigentlich verloren? Wie kann das Absorbieren von so einem harten Schlag ein glorreicher Sieg sein? Das klingt für mich nach einer totalen Niederlage.
Das ist genau das Paradoxon, das man hier begreifen muss. Erinnern wir uns kurz an das frühere Bild in Jesaja. Dieser leidende Gottesknecht, der die Strafe für vergangene Sünden hinnimmt.
Ja, das stille Lamm.
Genau. Hier zeigt sich Jesus oder Gott aber eben nicht als dieser leidende Knecht, sondern als ein Krieger, der die Macht der Sünde in den Gläubigen aktiv bekämpft und zerstört.
Und hier wird es wirklich interessant. Das ist wie in der Medizin, oder? Der leidende Knecht ist wie so ein starkes Breitbandantibiotikum, das eine akute, tödliche Infektion heilt. Also die vergangenen Sünden. Du bist gerettet.
Ein sehr guter Vergleich, ja.
Aber dieser Krieger hier funktioniert völlig anders. Das ist eher wie eine radikale Umprogrammierung deines Immunsystems. Der jagt das Virus aktiv im Körper und vernichtet es von innen heraus. Es geht also um die Macht der Sünde im Hier und Jetzt.
Ganz genau. Er stirbt nicht an der Sünde im Sinne einer Niederlage. Er entzieht ihr die Waffe, indem er sie aktiv angeht.
Okay, verstehe. Wenn man das so hört, dann müsste man eigentlich annehmen, dass die Reaktion der Menschen darauf grenzenlose Dankbarkeit ist, oder? Jemand rettet dir das Leben, heilt dein Immunsystem.
Sollte man meinen.
Und ganz am Anfang scheint es auch exakt so zu laufen. Sie erinnern sich an Gottes Hesed, also seine unverdiente, hingebungsvolle Liebe. Sie erwähnen mehrfach den Heiligen Geist. Aber dann kommt so ein brutaler Twist in Vers 10.
Ja, der ist heftig. Nach all dem Jubel heißt es plötzlich einfach, aber sie rebellierten. Wie passt das denn zusammen? Inmitten dieser enormen Gnade wenden sie sich ab.
Weil hier, und das analysiert Oswald sehr scharf, die menschliche Psychologie voll durchschlägt. Wir sehen hier das ultimative Schuldzuweisungsspiel, das Blame Game.
Okay, wie das? Wenn Gott so sehr für sein Volk kämpft und sie trotzdem immer wieder in egoistische Muster zurückfallen, was machen sie? Sie drehen den Spieß einfach um. Sie fragen Gott ernsthaft, wo ist dein Eifer? Warum hast du unsere Herzen verhärtet?
Ach krass, sie machen ernsthaft Gott für ihre eigenen Fehler verantwortlich?
Ja, exakt.
Das ist doch klassisches menschliches Verhalten, oder? Wenn wir scheitern, suchen wir die Schuld im System oder, naja, bei höheren Mächten. So nach dem Motto, du hast mir den freien Willen gegeben, also bist du schuld, wenn ich ihn falsch nutze.
Richtig. Dr. Oswald nennt diese Haltung in seinen Notizen scherzhaft gute Kalindisten.
Okay, ein Insider-Witz?
Ja, ein theologischer Scherz, der darauf abzielt, dass sie Gottes Souveränität als billige Ausrede für ihr eigenes Versagen nutzen. Sie glauben, Gott schuldet ihnen etwas, einfach nur, weil sie Abrahams Kinder sind. Erwählung als Freifahrtschein.
Das ist ja bequem. Aber du hast vorhin den Heiligen Geist angesprochen. Der wird da oft erwähnt. Warum rufen die nach dem Geist, wenn sie eigentlich Gott die Schuld geben wollen?
Das ist der zweite Teil dieses psychologischen Dramas. Das Volk erkennt so langsam, dass sie das Gesetz, also die Tora, aus eigener Kraft niemals halten können. Die steinernen Tafeln zeigen ihnen zwar, was richtig ist, geben ihnen aber keine Kraft zur Umsetzung.
Verstehe, die Diagnose ist klar, aber das Heilmittel fehlt.
Genau. Sie spüren, sie brauchen eine innere Transformation. Eine göttliche Präsenz, die sie von innen herausleitet. Deshalb dieser Schrei nach dem Heiligen Geist.
Sie wollen also die Vorteile der Rettung, aber sie wollen irgendwie die Verantwortung nicht übernehmen. Wie reagiert Gott denn auf diesen Gegenangriff, auf diese Ausreden?
Gott greift das in Kapitel 65 auf. Er sagt im Grunde, ich war bereit, mich finden zu lassen, aber ihr habt gar nicht wirklich nach mir gesucht.
Und dann wirft er ihnen ja ziemlich absurde Dinge vor, oder?
Oh ja. Er wirft ihnen vor, sie würden in Gärten opfern, in Gräbern sitzen und Schweinefleisch essen.
Okay, Schweinefleisch essen und in Gräbern sitzen. Das müssen wir aufklären. Was soll das bedeuten? Das haben die doch nicht wirklich gemacht.
Nein. Ostwald löst das auf und sagt, wir dürfen das vermutlich gar nicht wortlich verstehen. Es geht hier um eine Metapher für ihre innere Haltung. Eine Haltung der totalen Überheblichkeit.
Also ein Gestank der falschen Heiligkeit sozusagen.
Ganz genau. Diese Leute sagten zu anderen, bleib weg, komm mir nicht zu nahe, ich bin viel heiliger als du.
Ah, okay.
Selbst wenn sie die richtigen Rituale befolgt haben, also bildlich gesprochen tägliche Andachten gemacht haben, zweimal sonntags zur Kirche gegangen sind, ihre Motivation war rein egoistisch. Sie wollten Gott manipulieren und sich selbst erhöhen.
Und da zieht der Text dann die Daumenschrauben richtig an, ne? Der Experte zitiert in den Notizen Jesaja 66 und da kommen Vergleiche, die echt hart sind.
Die sind kaum zu überbieten, ja.
Da heißt es, wer einen Ochsen opfert, ist wie jemand, der einen Menschen tötet. Wer ein Lamm opfert, ist wie jemand, der einem Hund das Genick bricht. Aber warte mal kurz, da muss ich jetzt wirklich einhaken.
Gerne.
Einen Ochsen zu opfern, das war doch im Gesetz wörtlich vorgeschrieben. Das war doch das absolut Richtige, was sie tun sollten. Wie kann Gott eine Handlung, die er selbst befohlen hat, mit einem Mord gleichsetzen?
Weil Rituale für das eigene Ego, für Gott, völlig wertlos sind. Oswald schreibt, das ist ein Gestank in Gottes Nasenlöchern. Wenn die Motivation hinter der perfekten Handlung nur egozentrik ist, dann pervertierst du die Handlung. Gott sucht nicht den perfekten Ritualroboter.
Sondern?
Er sucht den Demütigen mit einem zerschlagenen Geist. Die innere Haltung ist das, was zählt.
Also was bedeutet das alles für dich, der jetzt hier zuhört? Es ist eigentlich so, als würde ein reicher Typ eine riesige Summe an ein Waisenhaus spenden.
Ja.
Aber er macht das nur, um den fetten Scheck auf Instagram zu posten und sich noch steuerliche Vorteile abzugreifen. Die Tat an sich sieht von außen total gut aus, sie hilft vielleicht sogar, aber die Motivation dahinter macht diese Tat moralisch völlig bankrott.
Ein sehr passender Vergleich. Und genau dieses Dilemma, also dieses ständige menschliche Versagen auf der einen Seite und diese egoistische Heiligkeit auf der anderen, das erfordert eine drastische Lösung.
Wie löst Gott dieses Problem denn dann am Ende?
Er führt in Jesaja 65, Vers 17 etwas völlig Neues ein. Gott erschafft einen neuen Himmel und eine neue Erde.
Einen kompletten kosmischen Neustart.
Genau. Und hier wirft die Quelle eine sehr tiefe philosophische Frage auf. Warum ist dieser Himmel eigentlich zwingend notwendig?
Das ist eine gute Frage. Im Alten Testament ging es ja eigentlich meistens um Segen in diesem Leben, im Hier und Jetzt.
Richtig. Gehorsam führt zu Wohlstand, Rebellion zu Krankheit. Das war das Denken. Das Problem ist nur, die Realität sieht völlig anders aus.
Absolut. Jeder, der mal ehrlich durch die Welt geht, sieht das. Gute Menschen leiden schrecklich und echt schlechte Menschen, skrupellose Typen, die prosperieren und werden reich. Die Schöpfung, unsere Welt, ist einfach schwer beschädigt.
Und genau deshalb ist der Himmel logisch zwingend notwendig. Er ist der Garant für Gerechtigkeit. Er ist notwendig, damit Gott seine Verheißungen überhaupt halten kann.
Okay, weil wenn dieses Leben alles wäre, was existiert, dann ginge Gottes Versprechen am Ende gar nicht auf.
Exakt. Die Gleichung, Gerechtigkeit bringt Segen, Bosheit bringt Fluch, würde einfach nicht stimmen. Das Wissen um diese neue Erde erlaubt es den Gläubigen, jetzt treu zu leben, ohne ständig einen sofortigen Payback zu fordern.
Man muss also nicht direkt auf Rache pochen, weil man weiß, am Ende wird die Rechnung beglichen. Und das faszinierende Detail dabei, das finde ich in Kapitel 66 so spannend, ist diese Inklusion aller.
Oh ja, das ist ein Erdbeben für die damalige Zeit.
Gott kündigt an, dass er seine Herrlichkeit zu den Nationen bringen wird. Da werden Orte wie Tarschisch, Pul, Lud, Tubal und Javan genannt.
Die Enden der damals bekannten Welt.
Genau. Und Heiden werden paradoxerweise als Priester und Leviten eingesetzt. Das muss doch ein absoluter Schock für die Zuhörer gewesen sein, oder?
Ein gewaltiger Schock. Das levitische Priestertum war an eine strenge Blutlinie gebunden. Und plötzlich reißt Gott diese Tür gewaltsam auf. Das exklusive System wird zerschmettert.
Von Sabbat zu Sabbat wird alles Fleisch Gott anbeten, heißt es da. Diese treppenförmige Struktur, von der wir ganz zu Beginn der Quelle sprachen, die hat jetzt ihr Ziel erreicht. Die ganze Welt soll einbezogen werden.
Wenn wir das mal zusammenfassen, das war eine wilde Reise. Von diesem blutigen Krieger aus Bosra.
Mhm.
Über diese menschlichen Ausreden, die falsche Heiligkeit in den Gärten, bis hin zur ultimativen Wiederherstellung des Kosmos durch einen neuen Himmel und eine neue Erde.
Aber das Buch endet ja nicht einfach mit so einem weich gezeichneten Hollywood-Happy-End, wo alle glücklich in den Sonnenuntergang reiten.
Nein, Oswald ordnet das allerletzte Bild von Jesaja 66 sehr klar ein. Es ist ein hartes Ende. Es endet eben nicht nur mit Harmonie.
Ja, die Menschen werden hinausgehen und die Leichen der Rebellen sehen. Da steht, ihr Wurm stirbt nicht, ihr Feuer erlischt nicht. Das ist schon echt düster. Warum so ein drastisches Bild ganz am Schluss?
Weil es eine drastische Erinnerung an die Bedeutung von Entscheidungen ist. Die neue Schöpfung steht allen offen, ja, aber jeder muss eine Wahl treffen. Du kannst nicht rebellieren, dein eigener Gott sein wollen und und dann erwarten, dass es keine ewigen Konsequenzen gibt.
Das sitzt. Es ist eine Frage von Leben und Tod. Und das bringt mich zu dem Gedanken, mit dem ich dich heute entlassen möchte. Ein Gedanke, der ein bisschen über das Gesagte hinausgeht, aber genau darauf aufbaut.
Schieß los.
Wir haben gesehen, dass Jesaja uns sagt, dass der neue Himmel und die neue Erde der ultimative Garant für Gerechtigkeit sind. Gott wird am Ende alles richten.
Mhm.
Aber bedeutet das für dich jetzt, dass du dich entspannt zurücklehnen kannst? So nach dem Motto, mir doch egal, wie diese Welt vor die Hunde geht, Gott repariert das ohnehin am Schluss?
Eine gefährliche Falle.
Absolut. Oder ist nicht gerade dieses sichere Wissen der ultimative Treibstoff, um diese bedingungslose, demütige Gerechtigkeit, also diese echte Hesed, schon heute radikal vorzuleben? Genau jetzt, mitten in unserer kaputten, unfairen Welt. Denk mal darüber nach, bevor du dich das nächste Mal über die Ungerechtigkeit der Welt beschwerst. Wir hören uns.